Wir hören auf ein Wort, das der Predigt für diesen Sonntag zugrunde liegt, aus 2. Samuel 6, 1 bis 15. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peres Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tage und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gatiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gatiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und es wurde dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und als die Träger mit der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu kommen wir an diesem Morgen zu dir und wollen dich von ganzem Herzen ehren und deinen Namen groß machen. Du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der bis heute die ganze Schöpfung durch sein Wort trägt. Alles liegt in deiner Hand. Auch dein Volk Israel liegt in deiner Hand, alles, was darum herum geschieht, und wir dürfen dir vertrauen, dass du der Herr bist und über allem wachst und dass du den Ausgang der Geschichte kennst und in deiner Hand hältst. Und zugleich dürfen wir glauben, dass wir mit unserem kleinen Leben auch in deiner Hand sind, von dir geliebt und wertgeachtet sind. Du siehst uns freundlich an, so wie wir vor dir stehen. Du suchst, was zu unserem Heil dient, und du kennst uns durch und durch, kennst unsere Wege und weißt, was an diesem Morgen für uns nötig ist. Wir danken dir für dein Wort, das du gibst, danken dir für den großen Segen, den du uns schenken willst, wo du in ein Leben hineinkommst. So wie du das ganze Haus eines Obed-Edoms mit Segen erfüllt hast, dürfen wir dich bitten, dass du in unserem Leben gegenwärtig bist als der auferstandene, lebendige, heilende und segnende Herr. Wir wollen auf dich hören. Wollen dich bitten, dass du auch an diesem Morgen zu uns kommst und uns anrührst. Bitten dich besonders für Rainer Wörz um ein gutes Wort und wollen dich auch bitten, dass du überall in unserem Land dein Wort sagst und segnest, ob es in Vollmacht oder in Schwachheit gesagt wird. Weil es dein Wort ist, wird es ausrichten, wozu du es gesandt hast und wie es dir gefällt. Und das gilt für jede und jeden unter uns an diesem Morgen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Im Nachkriegsdeutschland war es eine große Diskussion, dass man die letzten deutschen Kriegsgefangenen nach Hause bringt. Und das war vor allem in der Sowjetunion, wo es noch diese Kriegsgefangenen gab. Und so machte sich 1955 Konrad Adenauer, der damalige Bundeskanzler, auf den Weg nach Moskau. Er hatte noch ein paar andere Dinge, aber für ihn war es wichtig. Man kann fast sagen, es war eine Herzenssache, dass es erreicht, dass die sowjetische Regierung die letzten deutschen Kriegsgefangenen nach Hause kehren lässt. Und das ist ihm auch gelungen. Und unser heutiger Text im Rahmen der Auslegung über das Leben des David hat es ebenfalls mit einer Heimholung zu tun, einer Herzenssache. Es war David ungeheuer wichtig, die Lade des Herrn zu sich nach Jerusalem zu holen. Ich muss ihn noch mal ganz kurz mit auf die Spur nehmen. Vor 14 Tagen, da war ja David noch in der Verfolgungszeit und es geht bei uns alles wie im Zeitraffer. Jetzt ist er bereits König. Dazwischen war eben die Schlacht mit den Philistern auf dem Gilboa, wo Saul und seine Söhne gestorben sind. Eigentlich Saul genau genommen hat er Selbstmord verübt, weil er Angst hatte, in die Hände der Philister zu fallen. Wenn ich an den Gilboa denke, dann denke ich immer an jenen wunderbaren Oasengarten Gan HaShloshat. Also das heißt eigentlich der Garten der drei, das sind drei Quellen und wunderbare warme Teiche. Ulrike, wenn ich dich gerade sehe, ich habe vielleicht auch schon darin gebadet und es ist eine wunderbare Sache. Das ist bei Bet-Shean und da ist der Gilboa und da ist eben, sind die Philister von der Küstenebene über die Jezreel-Ebene hochgezogen und Saul und seine Söhne sind dort gefallen. Jetzt hat sich David als König etabliert, wie von Gott zugesagt. Er hat seine Macht gefestigt und da hat er den guten und von Gott gegebenen Gedanken, die Lade des Bundes, die Bundeslade, nach Hause zu holen. Man will vielleicht erstaunt sein, dass die Bibel dem fast ein ganzes Kapitel widmet. Aber wir verstehen das nur recht, wenn wir wissen und akzeptieren, was eigentlich mit der Lade des Bundes, mit der Bundeslade in der Schrift verbunden ist. Und deswegen müssen wir, bevor wir über die Heimholung durch David sprechen, einmal uns fragen, was war eigentlich die Bundeslade und können nur von daher verstehen, warum es David so wichtig war. Und wenn Sie Ihre Bibel von vorne bis hinten lesen, dann stellen Sie ja erstaunt fest, das ist dann, wenn man im zweiten Buch Mose angekommen ist und dann kommt der Dekalog, also die 10 Worte Gottes, die wir 10 Gebote Gottes nennen. Und erstaunlicherweise, statt dass dann alles Mögliche schon kommt, kommt sofort die Beschreibung der Stiftshütte, des Heiligtums Gottes, das er gebaut haben will. Das war Gott also wichtig. Und allein schon vom Umfang, wenn Sie einfach mal Ihre Bibel lesen, kommen etliche Kapitel, früher hat mich das genervt, mit allen Maßen und welche Stoffe und wie. Und wenn man sich da durchgetankt hat, wie alles sein soll, dann kommen danach noch mal etliche Kapitel, wie sie es gebaut haben. Ja? Und dann merken wir schon, der Tempelgedanke, der Gedanke, dass Gott ein Heiligtum in seinem Volk haben möchte, ist ein zentraler Gedanke. Es ist der Gedanke, dass Gott die Herzen der Menschen sucht, dass Gott den Menschen begegnen möchte, dass Gott unter den Menschen, neutestamentlich dann sogar in den Menschen wohnen möchte durch seinen Geist. Und das ist alles schon symbolisch zum Ausdruck gebracht, auch in der Stiftshütte. Nun ist interessant, dass es die Beschreibung von innen gibt als Offenbarung Gottes. Also Gott fängt an und sagt, wir fangen mit dem Herzstück an, das ihr bauen sollt. Das ist die Bundeslade. Die Stiftshütte, Sie haben ja auf Ihrem Programm ein kleines Bild. Ich wollte schon sagen Foto, aber die gibt's ja nicht mehr. Wiewohl, im Negev gibt's ein 1:1 Modell der Bibelschule Brake. Und da waren wir auch schon, da war ich schon mehrfach, Peter, du warst auch dabei. Und das Wunderbare ist, da können Sie also dem Hohepriester die Hand schütteln. Sie können sogar in die Lade des Bundes reinschauen, ohne dass Sie tot umfallen. Habe ich alles gemacht und Sie sehen, ich stehe noch hier, aber ist nur ein Modell. Aber hier auf Ihrem Programm haben wir ein Bild, wo Sie sehen, wie das in etwa vielleicht in der Wüste ausgesehen haben könnte. Und Sie sehen den Bereich des Vorhofs da mit diesen Umhängen abgegrenzt, das ist sozusagen das Heiligtum Gottes. Aber dann im Zelt selber gibt es noch eine Zweiteilung. Wir haben das Heiligtum mit dem Leuchter, allerdings mit Gold überzogen, nicht nur die Holzversion wie hier, ja, wunderbar, aber das Original war mit Gold überzogen und da war dann auch noch der Schaubrottisch und da war dann auch noch der Räucheraltar und dann ging es nochmal durch einen Vorhang in einen eigentlich stockfinsteren Raum und da war die Lade des Bundes, die Bundeslade. Und da habe ich Ihnen auch von einem Modell zwei Fotos, beziehungsweise Eckhard Meyer hat es gemacht, aufs Programm gedruckt und Sie sehen, diese Lade, das war eigentlich ein Akazienholzkästchen, gar nichts Besonderes, aber sie war innen und außen mit Gold überzogen und vor allem der Deckel, der Ladendeckel, den man auch Gnadenstuhl nannte, der hatte es in sich. Denn der war aus purem Gold und die zwei Cherubim stehen sich gegenüber und schirmen den sozusagen. Und in der Mitte dieses Deckels ist die Schechina, ist die Herrlichkeitswolke Gottes im alten Bund Mose erschienen. Da war es dann natürlich Licht, ist ja logisch. Da war es nicht deswegen stockdunkel im Allerheiligsten, weil es kein elektrisches Licht damals gab und Mose schon zu zittrig war mit den Streichhölzern, sondern da war helles Licht, weil Gott am Sprachort, so heißt es, dem Menschen dort erschienen ist. Also die Beschreibung Gottes beginnt vom Innersten, gleichsam von seinem Herzen hin zu den Äußeren. Er begegnet den Menschen, indem er sich von seinem Herzen her offenbart. Der Mensch dagegen schreitet von außen nach innen. Er kommt zunächst an den Brandopferaltar, das ist ein Bild für das Opfer Jesu. Dann kommt dann das Waschbecken, das sehen Sie so schwach, wenn Sie gute Augen haben auf diesem Bild. Dann kommt dann das Waschbecken, gereinigt im Blute Jesu. Dann darf er hinein ins Heiligtum. Da ist der Leuchter, ein Bild auf den Heiligen Geist. Da ist das Manna, ein Bild auf das Wort Gottes. Das sind der Räucheraltar, das sind die Gebete. Und dann kommt er hinein in den innersten Bereich der Gegenwart Gottes, der Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Das ist im Neuen Testament Christus. Das ist also alles abgeschattet. Und Sie sehen, die haben hier mal den Deckel auch aufgedeckt und haben die Sachen, die damals beim ersten Bau, also ist jetzt 3.500 Jahre her, da war keiner von uns dabei, vermute ich jetzt mal, da waren drei Sachen drin. Immer eine beliebte Frage, auch im biblischen Unterricht, wenn man das mal durchgenommen hat, was war in der Lade? Mal kurz überlegen, ob Sie ohne Spickeln draufkommen. Ich helfe Ihnen mal, natürlich, als erstes fallen immer ein die zwei Gesetzestafeln. 2x5 Worte. Es war ja schon die zweite Auflage, aber nicht, weil die erste vergriffen war, sondern weil Mose die erste zerdeppert hat, aus Wut über den Götzendienst, den sie in der Zeit da unten angefangen haben. Und dann war drin eben auch der Stab Aarons, der gesprost hat, und ein goldenes Krüglein mit dem Manna. Und jetzt müssen wir verstehen, aus der Geschichte heraus und aus der Offenbarungsgeschichte Gottes heraus, was die Stiftshütte ist. Es ist der Ort, wo Gott dem Menschen begegnen möchte. Es ist der Ort, wo der Schem Gottes, der Name Gottes wohnt. Es ist die Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Mit der Lade wird symbolisiert, der Herr ist mit euch, der Herr ist unter euch. Ihr seid nicht irgendein Volk, ihr seid das auserwählte Gottesvolk. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum David eben unbedingt auch diese Lade bei sich haben wollte. Und es ist interessant, Saul nicht. Saul hat all die Jahre, wir gehen noch kurz gleich durch die Geschichte der Bundeslade, wie es so abgelaufen ist so ein bisschen. Saul hat all die Jahre seiner Herrschaft nie versucht, die Lade zu sich zu holen. Auch das ist schon in dieser Symbolhandlung so ein Ausdruck der Gottesnähe beziehungsweise der Gottesferne. Interessant ist auch, ich habe gesagt, im Innersten der Lade war es stockdunkel, außer der Herr war gegenwärtig, dann war es Licht. Und es durfte nur einmal im Jahr der Kohen Hagadol, der hohe Priester, in den innersten Bereich hineingehen, da müssten Sie mal, wenn Sie mal Muße und Zeit haben, die ein bisschen im Talmud nachlesen, wie intensiv die Reinigungsvorschriften waren. Weil der Tag, wo der hohe Priester in dieses Innerste vor die Lade trat, das ist der heiligste Tag im ganzen Jahr. Also im Judentum sagt man, der heiligste Mensch geht am heiligsten Tag in den heiligsten Ort, wo er einmal im Jahr den heiligsten aller Namen ausspricht. Das ist der große Versöhnungstag. Da muss selber vorher sich reinigen. Er wird abgesondert. Das ganze Volk fastet, kehrt um, tut Buße. Im Talmud heißt es etwa, der Versöhnungstag befreit von Sünden gegen Gott, jedoch von Sünden gegen den Nächsten erst, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist. Das war eben ganz wichtig. Man nannte ihn auch das Herz des Jahres, Schabbat aller Schabbatot, den Versöhnungstag, der Tag einfach schlechthin. Das hat eine ganz große Bedeutung im Judentum. Und wenn Sie schon mal in Israel waren, dann wissen Sie, dass am Yom Kippur, so heißt der Tag, Yom Kippur, dass an diesem Tag das öffentliche Leben, obwohl Israel ja auch ein weitgehend säkularer Staat ist, das öffentliche Leben absolut stillsteht. Und er war gemein und perfide von den Arabern, dass sie 1973 diese Situation, man nennt den Krieg ja dann auch Yom Kippur-Krieg, dass sie diese Situation des Stillstands in Israel ausgenutzt haben und genau am Yom Kippur Israel überfallen haben. Und sie sind die Syrer und die Ägypter sind 2 Tage voranmarschiert. Die Israelis hatten große Mühe, erstmal ihre Truppen zu mobilisieren. Und erst dann im Laufe der Zeit haben sie es verstanden, die vorrückenden Truppen zu stoppen und sogar zurückzuschlagen. Also Herrlichkeitsgegenwart Gottes ist mit der Lade verbunden. Die Bundeslade symbolisiert die Gegenwart Gottes Israels, der mit seinem Volk ist. Und wir verstehen, warum David so Wert darauf legt, dass er die Lade bei sich hat, weil er ein Gottesmann war, weil er nicht ohne die Lade, nicht ohne Gott leben und herrschen und regieren wollte. Das ist der tiefe Hintergrund. Das war ein total aufgewecktes Kerlchen, unser David. Freue mich, wenn ich den mal oben treffe. Und er war total pfiffig in allen Gebieten. Also irgendwo habe ich jetzt neulich gelesen, es gibt Leute, die verschlafen ihren eigenen Burnout. Ja. Also so einer war David ganz bestimmt nicht und auch geistlich war er vollkommen auf der Höhe. Aber jetzt ist die Frage, wie kommt eigentlich die Lade nach Baala in Juda? Der andere Name nach 1. Chroniker 13 ist der Parallelbericht, sagt uns, das ist Kirjat Jearim, das ist der gleiche Ort, nur 2 verschiedene Bedeutungen. Da müssen wir mal ganz kurz durch die Geschichte der Lade gehen und Sie gehen mit, Sie sind ja noch fit. Und sie sind rüstig, sie können schnell mit mir durch die Wüstenwandlung gehen, da ist klar, als sie gebaut wurde, dann ist ja die Lade, wenn die gezogen sind, immer mitgezogen. Sie sehen auch an dem Bild, dass aus dem Allerheiligsten über der Lade die Feuersäule hochging, das strahlende Licht, die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Das ist das Zeichen, dass Gott in seinem Volk gegenwärtig war. Und wenn die sich erhoben hat, dann mussten die Israeliten Socken und Schlafanzüge und so weiter einpacken, jetzt geht's weiter. Man musste auch die Lade nach einer ganz bestimmten, und das ist wichtig für unseren Text, Ordnung eingepackt werden. Da konnte also nicht irgendein x-beliebiges Umzugsunternehmen anrücken, Ladenumzug KKG, sondern das mussten die Priester einpacken, vor allem die Dinge des Heiligtums, und die Leviten tragen, nicht auf dem Wagen fahren, tragen. Die Dinge des Heiligtums müssen von Menschen getragen sein. Wenn wir schon mal gleich einen Sprung ins Neue Testament machen. Die Sache Gottes läuft nicht durch Organisationen und durch Vehikel, sondern durch Menschen, die die Sache Gottes auf ihrem Herzen tragen. Okay, also da war die Lade unterwegs, dann kam sie nach Gilgal und Silo, die wurde auch mal zwischenzeitlich von den Philistern erobert, das können Sie nachlesen, 1. Samuel 5. Und da haben wir die schöne Geschichte, die auch wieder zeigt, dass mit dieser Lade doch die Gegenwart Gottes verbunden ist. Sie haben es wahrscheinlich schon gelesen, wo die Philister die tolle Idee hatten, die Lade in das Haus ihres Gottes Dagons zu stellen. Und am nächsten Morgen, was war da? Da war der Dagon aufs Angesicht gefallen. Na gut, die konnten ja mit ihren Göttern machen, was sie wollten. Da haben sie halt wieder hingestellt. Und in der nächsten Nacht ist er wieder hingefallen, aber diesmal war Kopf und Hände abgeschlagen. Also man merkt, es mit dieser Bundeslade ist die Gegenwart Gottes verbunden, die Herrlichkeitsgegenwart. Dann haben sie es weggeschickt mit 2 säugenden Kühen, die entgegen ihrer Natur von ihren Kälbern weggegangen sind. Und die Lade kam nach Beth Shemesh. Und da haben sie reingeguckt. Aber diesmal war es kein Modell. Und deswegen hat der Herr sie geschlagen. Sie sind gestorben. Und dann, dadurch kam dann die Lade nach Kirjat Jearim ins Haus Abinadabs oder Bala. Und da bringt sie jetzt unser David, oder hat es zumindest vor, von Kirjat Jearim, von Bala, will er die Lade auch nicht zurück in die Stiftshütte bringen, sondern zu sich nach Jerusalem und jetzt auf den Berg, wo später der Tempelberg der Tempelberg ist. Weil Gott, wenn Sie mal in der Bibel forschen, dann werden Sie in den ganzen 5 Büchern Mose nicht einmal das Wort Jerusalem finden. Klar, bei Melchisedek kann man davon sagen, der König von Salem, aber direkt das Wort, da heißt es immer nur, dass Gott sich einen Ort erwählen wird, wo er seinen Schem, seinen Namen, und mit seinem Schem ist seine Gegenwart, seine Offenbarung, seine Begegnungswilligkeit verbunden, wo er seinen Schem wohnen lassen will. Und das ist Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Und durch David lässt er sozusagen seine Herrlichkeitsgegenwart nach Jerusalem umziehen, die hat ja David kurz vorher erobert, schon Richtung Tempelberg. Der Tempelberg selber war ja wohl noch nicht dafür geeignet, aber ich vermute in der Nähe seines Palastes. Das heißt, David hat ein Zelt bauen lassen und hat die Lade dann später nach dem zweiten Anlauf dort untergebracht. Na, gehen wir noch kurz weiter, wie es mit der Lade weitergegangen ist. Als Salomo dann den Tempel gebaut hat, kam sie wirklich im Tempel ins Allerheiligste. Interessanterweise waren da nur noch die zwei Tafeln drin. Und dann mit der babylonischen Gefangenschaft, der Wegführung der Juden und der Zerstörung des Tempels ist die Lade verschwunden. Hat sie Gott in den Himmel genommen? Ist sie versteckt? Haben die Priester, hat Jeremia sie versteckt? 2. Makkabäer 2 sagt, Jeremia hätte sie in einer Berghöhle verborgen, auf dem Berg oder bei dem Berg, auf den Mose gestiegen war, um das Land zu sehen. Das wäre ja Nebo, der Berg Nebo, in einer Höhle und hat sie selber verschlossen, bis Gott sein Volk wieder sammelt und ihm wieder gnädig ist. Wir wissen es nicht. Sag ich mal im Spaß, wenn Sie mal 14 Tage Urlaub haben, fahren Sie nach Israel, fahren Sie nach Jordanien, suchen Sie die Lade und wenn Sie sie finden, ist Ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Aber ich glaube nicht, dass Sie sie finden werden. Jetzt schauen wir uns also genau diesen Moment an, wo die Lade von Kirjat Jarim im Haus Abinadabs dann nach Jerusalem zu David gebracht werden soll. Also die Heimholung der Lade, die Heimholung der Bundeslade. Da heißt es ja in Vers 1, dann merkt man schon, oh, das ist nicht irgendwie mal eben was, sondern ein ganz besonderer Tag und Festakt in Israel. David sammelte 30.000 junge Männer, also so eine Auswahl aus dem Heer, große Auswahl, und er machte sich auf mit dem ganzen Volk. Das war ein Staatsakt, das war nicht irgendwie jetzt, ach, wisst ihr was, was machen wir heute Nachmittag, wir könnten einmal eben gerade die Lade holen. So war es nicht, es war... Für David war das was ganz Entscheidendes, was ganz Wichtiges. Ein großer zeremonieller Festtag. Und interessanterweise wird im Text dann gesagt, diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Sebaoth. Das ist der Gott der Heerscharen, der für Israel streitet. Die Lade wurde auch immer verbunden mit der Gegenwart Gottes, der für sein Volk streitet. Und wir merken die vielfältigen Bezüge, warum der König und Kriegsmann David auch die Lade des Herrn bei sich haben wollte. Nun haben sie die Lade auf einen neuen Wagen geladen. Es sollte ja rein sein, damit dem hat er vorher nicht Mist gefahren oder was weiß ich transportiert, sondern neu, neuer Wagen. Wie die Philis haben übrigens auch einen neuen Wagen genommen. Und dann heißt es, ich versuche mir das immer vorzustellen, wie ich das lese, David tanzte mit aller Kraft vor Gott. Das muss man sich mal vorstellen. David tanzte und ganz Israel vor dem Herrn mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimpeln, alles zur Ehre Gottes. Und es sollte ein wunderbarer Tag werden, ein Festtag, die Heimholung Gottes in die Stadt, die der Herr sich für alle Ewigkeit erwähnt hat, die Stadt des großen Königs. Der Herr zieht ein. Aber jetzt macht Gott einen Riesenstrich durch die Rechnung. Es geschieht etwas Unfassbares, mit dem niemand gerechnet hat. Usa, wahrscheinlich ein Enkel Abinadabs, da die Lade recht lang bei ihm war, griff und hielt die Lade Gottes fest. Also es war wohl so, der eine Sohn oder Enkel, Achio, der ist vorausgelaufen, die waren natürlich auch, waren natürlich toll, gell? Ich meine 30.000 Mann, ganz Israel auf den Beinen und wir, ich laufe vor der Lade und du läufst neben der Lade. Und das war natürlich auch eine besondere Ehre. Aber der Usa hat etwas getan, was man nicht tun sollte. Und Usa griff zu, als die Rinder ausgeglitten waren. Menschlich absolut verständlich, die wäre vielleicht runtergepoltert. Und wenn man die Geschichten Davids ein bisschen kennt, dann wissen wir, was das auch für ein Choleriker sein konnte. Und er malte sich vielleicht schon in Blitzschnelle aus, in einem Augenblick, wie der David explodiert, weil der Usa zu blöd war, die Lade zu halten. Und er griff zu und der Herr schlug ihn. Jetzt müssen wir fragen, zunächst einmal, bevor wir weitergehen, War das ein Zufall? Da irgend so ein blöder Stein gelegen, wo die mit ihrem Wagen drüber gerobbelt sind, oder was war da? Und wir wissen, es gibt gar keine Zufälle. Es war ein Zufall Gottes. Es war von Gott, denn Gott wollte durch das, dass die Rinder ausglitten und Usa nach der Lade griff, etwas deutlich machen. Der ungläubige Mensch denkt ja immer, es gibt Zufälle. Es war halt zufällig, aber es ist kein Zufall, es ist von Gott. Ich habe dieser Tage eine Geschichte gelesen, um nur mal etwas zu zeigen, wie unwahrscheinlich bestimmte Dinge sind, sodass man immer davon ausgehen muss, es gibt eine ordnende und lenkende Hand hinter dem ganzen Weltgeschehen und hinter dem persönlichen Leben. Da habe ich gelesen, dass im Jahr 1952 bei Nizza ein Flugzeug abgestürzt ist und alle Menschen sind gestorben, 38 Tote. Und unter ihnen hätte auch der Amerikaner von Barn sich befunden, wenn er nicht die Maschine um wenige Minuten verpasst hätte. Was war nicht das erste Mal, dass er sozusagen nicht bei einem Flugzeugunglück umgekommen ist? Denn bereits 1934, das scheint von dem Mann irgendwie eine Schwäche zu sein, verpasste er eine Maschine, die ebenfalls abgestürzt ist, wobei alle Passagiere umkamen. Dasselbe wiederholte sich 5 Jahre später mit einem Flugzeug von Chicago nach Palm Beach und das dritte Mal dann 1942. Da saß er schon in der Maschine, war ausnahmsweise mal pünktlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da saß er schon in der Maschine, aber dann kam ein Offizier, es war ja Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg, da kam ein Offizier mit einer Priority Card, also Vorrangkarte, und der musste auf seinen Platz und deswegen musste er die Maschine wieder verlassen. Und auch diese Maschine ist abgestürzt und die Passagiere sind umgekommen. 4-mal, kann das Zufall sein? Ist da nicht eine lenkende und haltende Hand? Ich fand das Gedicht von Hans Thoma so schön. Ich kam, weiß nicht woher. Ich bin und weiß nicht wer. Ich leb, weiß nicht wie lang. Ich sterb und weiß nicht wann. Ich fahr, weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. Da mir mein Sein so unbekannt, geb ich's ganz in Gottes Hand. Die führe es wohl so her und hin. Mich wundert's, wenn ich noch traurig bin. Die erste Strophe hat sozusagen der Unglaube gesprochen und die zweite der Glaube. Es ist Gottes Hand hinter allen Dingen. Und so war es auch hier bei der Lade, bei dem Ausgleiten der Rinder. Und es ist kein Zufall, denn Gott wollte was zeigen. Gott wollte zeigen, so geht's nicht. So geht's nicht. Wir merken das auch. Vers 7, schauen Sie mit hinein, wir haben den Text Ihnen extra aufs Programm gedruckt. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Selbst in dieser kritischen Situation wurde die Ordnung Gottes nicht außer Kraft gesetzt, wonach niemand die Lade Gottes berühren durfte. Das steht in 4. Mose 4. Es galt die Todesstrafe darauf. Und das hat Usa missachtet. Außerdem musste die Lade nicht auf einem Wagen gefahren werden, sondern getragen werden. Und nicht von irgendjemand, sondern von den Leviten, die Gott dafür bestimmt hat. Und hier ist Gott sehr hart, aber die Heiligkeit Gottes ist über allem. David jedenfalls, der es ja nur gut gemeint hat. Ich meine, die Idee und der Gedanke war ja wirklich tief, tief geistlich. Sein Anliegen war nicht tadelnswert, aber wie er es gemacht hat, das war fahrlässig und leichtfertig. Und Gott hat sehr schroff reagiert. Und David muss ihn halt gefragt haben, wie kann Gott nur so hart sein? Und das ist eigentlich die Geschichte auch eines doppelten Zorns. Erst wird Gott zornig, und im hebräischen Text steht nur das gleiche Wort, Chara, für den Zorn Davids. Erst wird Gott zornig über Usa, aber eigentlich auch über David, der die ganze Sache inszeniert hat. Und dann wird David zornig über Gott. Und er kriegt aber auch vor allem einen Riesenschrecken. Er sagt, wenn Gott so ist, wie kann ich dann den Herrn bei mir haben? Um es mit den Worten unseres Bruders Konrad Straub, eines seiner Lieblingsworte ist ja kompatibel, ja. Das ist nicht kompatibel. Ich, großer Sünder, ich, der König David, bin nicht kompatibel mit der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, die in dieser Lade symbolisiert ist. Deshalb heißt es jetzt in Vers 9, David fürchtete sich vor dem Herrn und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Manchmal wünschte ich mir, dass wir, die wir ja heilsgeschichtlich ein paar Schritte weiter sind in der neutestamentlichen Gemeinde, Kinder, ja Söhne Gottes sind, Glieder am Leib des Christus, aber manchmal ertappe ich mich selber und habe auch den Eindruck, dass wir viel zu wenig einmal erschrocken sind über die Heiligkeit Gottes. Dass wir viel zu kumpelhaft, viel zu locker mit unserem Gott umgehen. Ja, es ist wahr, er hat sein Herz an die Angel gehängt. Ja, es ist wahr, er liebt uns unsäglich. Er begehrt uns, er möchte uns begegnen. Er ist voller Barmherzigkeit und Huld, aber er ist auch rein und heilig. Ich kann mit Gott nicht fahren und schieben, wie ich will. Nicht ich bin der Herr, sondern der Herr ist der Herr und ich bin sein Knecht. Die Lade symbolisiert die Gegenwart Gottes. Nun kommt es aber zum zweiten Anlauf. Er lässt sie also wegbringen. Das heißt in Vers 10, er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt David, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms. Da war sie dann 3 Monate und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms. David hört es und jetzt, er will doch mit dem Herrn. Er möchte und ist doch ein Gottesmann. Er hält es doch ohne Gott nicht aus. Und so macht er sich auf und holt dann die Lade doch nach Hause. Es gibt einen zweiten Anlauf, Vers 12. Er holt die Lade Gottes herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt hat er es wesentlich vor sich gemacht. Zum einen haben die Leviten getragen und zum anderen lässt er alle 6 Schritte ein Opfer bringen. Er spürt, ich kann mit dieser Lade des Herrn nicht umgehen, wie ich will. Man könnte auch sagen, nicht die Lade wird von David heimgeholt, sondern die Lade lässt sich von David heimholen. Verstehen Sie, wer hier Objekt und Subjekt ist? Die Lade bestimmt, der Herr bestimmt. Der Herr sagt, wie es geht, nicht David, obwohl er es gut gemeint hat. Und so gibt es einen zweiten Anlauf und alle 6 Schritte, ich habe mal versucht, das vorzustellen, also die tanzen und hüpfen da und so weiter, singen Psalmenzug. Und dann alle 6 Schritte wird ein Stier und ein fettes Kalb geopfert. Ich habe mal ausgerechnet, also von hier ins Ortsinnere von Langensteinbach, da wären circa 600 Tiere geopfert worden. Ich weiß noch nicht, wie weit die Strecke genau war, aber es kann gut sein, dass für das Heimholen der Lade beim zweiten Anlauf ein paar tausend Tiere geopfert wurden. Klaus vom Orte bemerkt zum zweiten Anlauf zu Recht, es ist mehr als die Fortsetzung der 3 Monate vorher unterbrochenen Prozession. Offenbar wurde David, obwohl der Zug in die Davidstadt mit Freuden geschah, nicht mehr zu solcher Nachlässigkeit verleitet, wie dies vorher geschehen war. Eben jetzt entsprechend der Ordnung Gottes, Leviten und die Lade wird getragen und es gibt viele Opfer um Gott, um seine Bewahrung zu bitten. Und ich denke, damit sind wir ein Stück weit am Kernpunkt dieses Textes. Die Bundeslade ist in der Mitte, sie bestimmt alles. Gott ist der Herr des Verfahrens. Nicht die Lade wird gefahren, geschoben, berührt, wie es Menschen wollen, sondern Gott gibt vor, wie ihm zu dienen ist. Das war das Problem, dass der Mensch zwar Gott im Boot haben will, aber selber am Steuer bleiben möchte. Wir können über Gott nicht verfügen. Nirgendwo, Kreuz jetzt mal ausgenommen, das ist eine Spezialsituation. Aber nirgendwo macht sich der Herr zu unserem Knecht. Gott kann sich ganz klein machen. So klein, dass man ihn in dieser Welt übersehen kann. Gott ist der verborgene Gott, der Gott, der sich klein macht. Gott kann sich so klein machen, dass er als Baby im Stall von Bethlehem zur Welt kommt. Aber nirgendwo macht er sich zu unserem Knecht. Nun, man kann jetzt mit verschiedenen Aspekten dieser Geschichte weiterfahren, von ihr geistig lernen. Das Wunderbare ist ja, dass David überhaupt im Herzen hatte, Gott zu ehren, Gott zu suchen. Und das, Mensch, die Lade kann doch nicht außerhalb Jerusalem sein, die muss doch. Das war ein zutiefst geistlicher Gedanke. Und es ist interessant, zu diesem Zeitpunkt hatte er ja seine Macht gesettelt. Zu diesem Zeitpunkt saß er fest auf dem Thron und wurde reicher und reicher. Und er gedachte Gottes in Dankbarkeit. Manch anderer hat, nachdem er jetzt sich fest im Sattel seines Unternehmens oder seines Lebens saß und immer mehr Macht und Reichtum bekommen hat, genau für den gegenteiligen Weg entschieden. Er vergaß Gott immer mehr. Also es ist ein wunderbarer Gedanke, dass David an Gott denkt, dass David dankbar sein will, dass David Gott ehren will. Ich habe schon gesagt, Saul hat das nie getan. David erfüllt auch die Schrift, das haben wir schon ausgeführt. Er bringt die Lade auf den Berg, den der Herr dafür vorgesehen hat, oder zumindest in die Nähe. Man kann auch erkennen, dass man manchmal mehrere Anläufe braucht, um eine Sache, die der Herr ihm ins Herz gegeben hat, recht zu machen. Ist ja auch tröstlich, oder? Ist ja auch tröstlich, dass hier nicht die Geschichte so endet, dass Gott sagt, also hör mal her, David, einen Versuch, einen Schuss hast du gehabt, den hast du versemmelt, das war's jetzt. Sondern er darf 3 Monate später noch einmal antreten. Und das ist auch bei uns so, wir haben doch auch schon manches versemmelt. Sie auch? Also ich schon. Auch geistliche Dinge. Und man sagt, meine Güte, wenn Gott nicht gnädig ist. Ja. Also bei manchem Vortrag, mancher Kassette, die würde ich wünschen, dass die sich alle in Flammen auflösen. Ich habe schon gedacht, wie könnte man die alle wieder einfangen? Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Man ist so gnädig, dass die Gnade Gottes auch in unserem Leben ist und dass es nicht nur einen zweiten, es gibt sogar mehrere, aber hier einen zweiten Anlauf gibt. David darf noch einmal und jetzt richtig. Jetzt sein zutiefst geistliches Anliegen. Man könnte eine weitere Nutzanwendung ziehen, indem man sagt, ja, es reicht nicht, Gott dienen zu wollen, einen guten geistlichen Gedanken zu haben. Es kommt auch darauf an, wie man es macht. Aber wir wollen uns darauf konzentrieren, was ich jetzt schon immer wieder gesagt habe, dass wir Gott bei uns haben wollen, aber wir wollen sagen, wo es lang geht. Also im Bild gesprochen, der Herr soll in unseren Wagen steigen, aber auf dem Beifahrersitz. Am Steuer bleiben wir. Wir wollen Gott fahren. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Dabei soll er schon sein, segnen soll er schon, aber nicht am Steuer des am Lenkrad des Wagens. Und so wollen wir uns die letzten Minuten darauf konzentrieren, über die Heimholung der Bundeslade in unserem Leben zu reden. Gott, der bei den Menschen und in ihren Herzen wohnt, freut sich, wenn wir ihn in unserem Leben haben wollen. Ich hoffe, dass Sie das alle wollen, dass Sie sagen, ich möchte den Herrn, ich möchte nicht ohne den Herrn. Ich möchte nicht. Und wenn wir schon länger gläubig sind, haben wir doch sicherlich den Wunsch, ich möchte noch mehr mit dem Herrn, oder? Ich möchte noch mehr mit dem Herrn. Das ehrt ihn, das freut ihn. Also, dass die neutestamentliche Lade, der Christus, der ja in unseren Herzen wohnt, wir haben ja das Geheimnis, wir in ihm und er in ihm, das ist ja auch schon in der Stiftshütte, mitten unterm Volk und in der Lade, aber wir sind dann auch im Heiligtum. Also, ich will das jetzt nicht ausführen, es wäre mal eine Bibelstunde oder ein Gottesdienst für sich, dass da auch das in Christus sein und wir in Christus schon vorgeschattet ist. Aber das wollen wir doch. Es ist menschlich schon schön, wenn jemand sagt, wenn du nicht dabei bist, dann fehlt was. Ja, wenn sie den Eindruck haben, die machen irgendeine Reise oder die machen irgendwas oder ein Unternehmen und so und man signalisiert ihnen oder zeigt ihnen, eigentlich legen wir keinen gesteigerten Wert, dass du auch dabei bist. Ja, ist nicht schön, oder? Ist doch schön, wenn man dabei sein soll. Freut mich. Wenn jemand sagt, das ist klasse, wenn du dabei bist. Das ist schön, wenn Gott dabei ist. Was meinen Sie, wie sehr sich unser himmlischer Vater freut, wenn heute Morgen hier einige Herzen sagen, ich möchte, dass du dabei bist. Ich möchte dich in mein Leben heimholen. Und beim Eheversprechen, also ich mache das nicht so, wenn ich eine Trauung mache, aber es gibt ja diese Formel, in guten und schlechten Tagen, bis der Tod euch scheidet. Ja? Aber hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Hier ist nicht der, der bei uns bleibt, bis der Tod uns scheidet, sondern in alle Ewigkeit, sagt der Herr. Ich bin bei euch bis in alle Ewigkeit, ihr in mir und ich in euch, so sagt Jesus das in Johannes 14 in seiner Endzeitrede. Aber jetzt, guter Gedanke, geistlicher Gedanke, die Lade soll heimgeholt werden an den Ort, wo Gott in den gereinigten Herzen wohnen will, aber jetzt in der Ordnung Gottes. Nicht wie wir fahren und schieben und lenken wollen, sondern so, wie Gott will. Die Gefahr ist immer, dass wir Gott für unsere Zwecke instrumentalisieren. Es soll schon mit Gott laufen, aber so, wie wir das gern hätten. Und damit degradieren wir den Herrn im Haus zum Knecht, zu unserem Erfüllungsgehilfen. Wir sagen, wie es gehen soll, und Gott soll bitte seinen Segen dazu geben. Das kann bis dahin gehen, dass wir versuchen, den Herrn zu nötigen. Jetzt wird's gefährlich. Haben wir alle schon probiert, also ich zumindest. Ich erinnere mich noch, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin. Ich hatte bestimmte Pläne schon vorher, was Studium und bestimmten Wohnort und eine Frau war auch noch im Spiel da, so, ja? Was so, und das, und jetzt kam die fromme Variante. Von dem Plan wollte ich ja nicht lassen, aber jetzt eben musste der Herr das machen, ja? Was habe ich gebetet? Und was, ich habe sogar schon die ersten Bibelauslegungen gegeben, ja, wenn es Widerstände gibt und so weiter, da muss man durch und so weiter. Alles Käse, ich wollte meinen Kopf durch die Wand drücken. So war's. Ich wollte Gott sagen, was er zu tun hat, und ich wollte ihn mit meinen Gebeten nötigen. Gott sollte schon dabei sein, aber es sollte so laufen, wie ich will. Das ist doch bis heute auch manchmal unser Problem. Ja, wir singen, wir beten, aber wir haben unseren Kopf. Wir lachen über den primitiven Du et Des Glauben der Menschen, aber merken oft gar nicht, dass wir ganz ähnlich haben. Du et Des, ich gebe das, du gibst. Das war im Altertum, in der Antike, im Mittelalter, eigentlich bis heute. Du et Des, ich gebe das, du gibst. Da war also die Vorstellung, man muss die Götter genug ehren. Das ist so ein archaisches Verständnis. Man muss die Götter genug ehren, durch Opfer und durch andere Dinge. Und wenn man sie genug geehrt hat, dann geben sie Sieg, dann geben sie Schutz und diese Dinge. Ich gebe, dass du gibst. Das ist aber wie ein Automatenglauben. Ich muss oben eine Münze einwerfen und unten müssen die Götter liefern. Oben 1 Euro rein, eine Gebetsmünze, eine Spendenmünze, eine Hingabemünze und unten muss Gott liefern. Latte Macchiato in geistlicher Form, bitte. Automatenglauben. War übrigens dann oft auch, wenn die Römer, bei den Römern war das sehr stark, wenn die Römer dann einen Krieg verloren haben oder eine Pest gekommen ist, dann hat man die gesucht, die die Götter nicht genug geehrt haben. Das waren natürlich oft die Juden und später auch die Christen. Da waren natürlich die Sündenböcke par excellence schon von vornherein. Und wir haben leider auch so eine christliche Abart, möchte ich fast sagen, von diesem Du et Des Glauben. Wie oft begegnet einem auch die Argumentation, dass Gott doch eigentlich, da man doch jetzt das oder jenes getan hätte, man sagt das nicht, spricht sich aus, aber man denkt, quasi verpflichtet wäre, so und so zu reagieren. Es geht ja auch gerade alles schief in meinem Leben, hat mir jemand gesagt. Es geht ja gerade auch alles schief, ist ja auch kein Wunder. Es gibt mit der Firma Bagger, es ist ja auch gerade kein Wunder, ich bin ja auch nicht besonders auf dem gehorsamen Weg. Oder umgekehrt, es muss ja gehen. Wir haben ja gerade eine große Spende gemacht. Verstehen Sie, ich sage nicht, dass es null Zusammenhänge gibt zwischen dem, was wir tun und dem, was wir erleben. Das gibt's. Aber nicht diesen Primi-Glauben, nicht diesen einfachen Automaten-Glauben, diesen Du-et-Des-Glauben, wo wir Gott fahren und schieben wollen, wie wir das gern hätten. Oben Münze rein und unten muss Gott spuren. Denk nur an das Gespräch, wo eine Schwester, die inzwischen einen wunderbaren Weg geht, das muss ich auch sagen, aber damals war es eben schwierig, war eine Beziehung mit einem verheirateten Mann und sie wollte nun das Okay sozusagen, dass der Mann seine Frau verlassen sollte und sie heiraten sollte. Denn die lieben sie ja sowieso nicht. Und er war bitter enttäuscht, als sie ihr dann sagte, wissen Sie, wenn der Mann zu mir käme, ich würde ihm sagen, Gott will ihre Ehe retten, nicht, dass sie ihre Frau verlassen und zu der anderen gehen. Er muss schon mit Gott gehen, aber so wie wir halt wollen. Ein Zeichen ist zum Beispiel, wenn wir etwas wortreich erklären wollen. Wortreich etwas rechtfertigen, bis ins Gebet hinein. Das ist oft ein Zeichen, dass wir eigentlich selbst irgendwo spüren, dass da ist etwas, was wir wollen. Und wir müssen das wortreich anderen oder auch Gott im Gebet erklären. Und jetzt denken wir mal nach, vielleicht sind Sie gerade, haben Sie einen wunderbaren geistlichen Gedanken. Sie wollen die Lade heimholen, wirklich. Und ich glaube, die meisten wollen das. Aber so wie wir wollen. Vielleicht sind wir gerade auf so einem Weg. Es gibt aber nicht nur im persönlichen Bereich die Gefahr, sich Gott so zurechtzubiegen, wie man es braucht. Gott sich zu schnitzen, Gott zu dem zu machen, wie man ihn gern hätte, sondern auch in der Lehre. Man kann auch das Wort Gottes verdrehen und das habe ich oft genug erlebt und vielleicht auch schon selber getan. dass man die Bibel selektiv liest oder die Worte betont, die einen jetzt genau in der Situation mit dem bestätigen, was man selber will. Und wie ich damals vor 30 Jahren eigentlich gar nicht offen war, ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen, aber für den Willen Gottes war ich nicht offen. Denn ich wusste ja schon, was ich will und was Gott damit auch zu wollen hat. Verstehen Sie? Das wusste ich ja schon. Das kann es auch in der Lehre geben. Eine große Gefahr, dass in einer Gemeinde weniger gefragt wird, was Gott will, sondern vielmehr, wo weht der Wind und was kommt an? Es gibt falsche Zurückhaltung aus Menschenfurcht und Angst vor Reputationsverlust. Und abschließen, die Lade des Herrn lässt sich aber nicht schieben. Sie lässt sich nicht schieben. Gott greift ein. Sie lässt sich nicht schieben und fahren, wie wir wollen. Sie muss nach der Ordnung Gottes getragen werden. Er sagt, wo es lang geht. Und das ist doch allemal auch das Beste für uns. Also ich habe es mehr als einmal erlebt, dass ich meinen frommen Willen durchgedrückt habe und anschließend erlebt habe, das war ein Satz mit X, das war nix. Stimmt's? Wir fahren doch allemal am besten, wenn wir den Fahrerplatz räumen und selber auf den Beifahrersitz gehen und den Herrn an Steuer lassen. Nach der Ordnung Gottes. Ich fand es so bewegend, Sie haben ja mitbekommen, jetzt der direkte Auslöser für den Gaza-Konflikt war ja die Entführung dreier israelischer Talmud-Schüler, junger Leute, und die man dann ermordet gefunden hat und so weiter. Und dann haben Zehntausende in der Phase, am 12. wurden sie entführt und erst am 30. Juni fand man sie dann ermordet. Und da haben Zehntausende in Israel gebetet. Und Rahel Frankel, Mutter eines der vermissten Jungen, sagte, jetzt passen Sie mal auf, was die Mutter eines der Jungen, Gott ist nicht unser Sklave, aber unabhängig vom Ergebnis ist es Gott wert, dass wir ihn anrufen. Gott ist nicht unser Sklave, sagt sie in der Situation. Am Tag der Beerdigung am 1. Juli sprach der israelische Premierminister Netanyahu von einem spontanen Tag der Volkstrauer. Ayal, Gilad und Naftali, diese Namen haben sie in den vergangenen 18 Tagen in unser Herz eingebrannt. Zehntausende waren zur Beerdigung gekommen. Die Besucher sangen Psalmen und andere jüdische Texte. Gott ist nicht unser Sklave. Wir wollen Gott ehren, wir wollen die Lade heimholen, dann nach der Ordnung Gottes. Und wir fahren am besten damit. Und das ist eben auch das Evangelium. Das ist eben auch das Evangelium, dass wir frei werden, unseren Kopf durchsetzen zu müssen. Im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, im Straßenverkehr, wo auch immer. Das ist wahrhaft die Lade des Herrn heimholen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die tiefe Sehnsucht hast, bei deinen Menschen zu wohnen, bei deinen Menschen zu sein, dass du ein Herr, ein Gott der Begegnung bist, der auf Begegnung aus ist, ein Gott der Gemeinschaft sucht, ein Gott der Herzensgemeinschaft möchte. Aber keiner, der unser Knecht und Sklave ist. Und wir danken dir, dass wir das zumindest jetzt erfasst haben, dass wir am besten fahren, wenn du auf dem Fahrersitz bist und wir auf dem Beifahrersitz. Und daran erinnern uns in den zahlreichen Situationen des Lebens, in denen wir auch stehen. Du weißt, wie oft wir schon unseren frommen Kopf durchgedrückt haben. Du weißt, wo wir vielleicht gerade in der Gefahr stehen und wo es in der Zukunft sein wird. Ach, und meine große Sorge ist, dass es nicht wirklich vorangeht, dass wir nicht wirklich vorankommen. Im Wachstum, Heiligung, dass du nicht mehr Raum bei uns gewinnst. Ach, schenk doch, dass die kommenden Wochen, Monate und Jahre, die uns noch bleiben, nicht vergeblich sind. Und so hab du Dank, dass du gegenwärtig bist, dass du in uns wohnst und dass du dein Werk an uns hast. Besonders bei den Elenden und Gebeugten, bei denen, die einsam und schwach sind, bei Witwen und Waisen, bei bei Ängstlichen und Verzagten, bei Depressiven und solche, die sie aufgegeben haben. Gepriesen seist du. Amen.